Wie wollen wir in dieser schnellen, unübersichtlichen Welt künftig leben und was hat das mit Donald Trump zu tun? Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Der US-Präsident möchte sein Weltbild auf Europa ausdehnen, so steht es in der neuen US-Sicherheitsstrategie. Es geht um Werte und das Signal dafür, rechte Parteien zu unterstützen. Was heißt das jetzt für uns hier in Österreich? Spaltet Trump auch uns? Das diskutieren wir mit. Susanne Fürst, die stellvertretende FPÖ-Klubobfrau, freut sich über Rückenwind aus Washington. Ebenso Roger Köppel, Verleger der Schweizer Weltwoche und ehemaliger Abgeordneter der rechten SVP, ein deklarierter Trump-Fan. Völlig anders auf der anderen Seite des Tisches, nämlich als Gefahr. Trump und seine Anhänger könnten sich bei uns gar in Wahlen einmischen, sehen das Helmut Brandstätter, NIOS Abgeordneter im EU-Parlament und Robert Reichler vom Profil, der von einem ideologischen Kampf spricht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, einen schönen guten Abend. 33 Seiten hier für jeden im Netz nachlesbar. Das ist die neue US-Sicherheitsstrategie und die Lesart könnte nicht unterschiedlicher sein, auch hier bei uns am Tisch. Für einen Schlagabtausch haben Ihre beiden Parteien schon diese Woche im Nationalrat gesorgt. Herr Brandstätter, die NIO stellen ja die Außenministerin und nichtsdestotrotz nehmen Sie sich da kein Blatt vor den Mund, also wenig diplomatisch möchte man auch sagen, und nennen diese 33 Seiten eine Kriegserklärung mit Blick auf die FPÖ gegen uns alle. Das sind große Worte. Was meinen Sie damit?
Ich habe nicht gesagt Kriegserklärung, ich habe gesagt, das ist ein hybrider Krieg gegen Europa und das kann man ja auch nachlesen. Aber wissen Sie, ich lasse mir meine Freude gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika mal überhaupt nicht nehmen. Ich lasse mir auch nicht nehmen meine Dankbarkeit, was die USA zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg für uns in Westeuropa gemacht haben. Im sowjetischen Teil durften sie ja nicht etwa den Marshallplan entwickeln. Und ich lasse mir auch nicht nehmen die guten Beziehungen, die wir nach wie vor haben. Und ich habe nicht nur dieses Papier gelesen, ich habe viel mehr gelesen. Zum Beispiel Ronald Reagan Defense Survey vom Ronald Reagan Institute. Und da steht, 79% sehen Russland als Gefahr. Das heißt, im Gegensatz zu diesem Papier, wo drinnen steht, wo Russland kaum vorkommt, sehen die Amerikaner in ihrer überwiegenden Mehrheit das anders.
Ja, und
deswegen, ist das, was Trump jetzt macht, und ich kann auch zitieren, was er noch 2017 geschrieben hat, da hat er nämlich geschrieben, Russland will eine Welt formen im Gegensatz zu den US-Werten und Interessen. Das hat sich ja seitdem nicht verändert. Das heißt, das ist ein kurzfristiges PR-Papier von Trump-Leuten oder von der MAGA-Bewegung, aber grundsätzlich sind und waren die Amerikaner natürlich unsere Freunde.
Aber wir würden gern zum Punkt kommen. Sie haben ja einen Kommentar geschrieben im Standard dieser Tage und da sprechen Sie nicht nur von der Kriegserklärung, sagen Sie, sondern von einem hybriden Krieg.
Hybrid.
Also sind wir da schon mittendrin.
Naja,
und Sie sagen, und darauf will ich ja hinaus, mit Hilfe von Parteien wie der FPÖ, deswegen sitzen wir auch heute hier, will Donald Trump die EU zerstören. Wie meinen Sie das? Das war meine Eingangsfrage.
Ja, das schreibt er ja selber. Also Sie wollen ja, dass einzelne Länder wie Österreich aus der EU austreten. Jetzt wissen wir, eine überwiegende Mehrheit der Menschen ist sehr zufrieden in der EU, will also nicht austreten. Das will Trump. Das heißt, er ist gegen unsere Interessen. Das andere ist, die FPÖ hat über den Trump-Wahlsieg gejubelt. Ich habe sofort gesagt, das bedeutet Zölle, das wussten wir ja, das bedeutet, dass wir Arbeitsplätze verlieren werden, weil wir natürlich von der Exportwirtschaft, wir sind ein Exportland, abhängig sind. Das heißt, die FPÖ jubelt über einen Putin, der Europa bedroht mit Waffen, und über einen Trump, der auch Österreich bedroht. Und wir sind diejenigen, die sagen, mit einer Außenministerin, wir sagen, wir wollen natürlich die Zusammenarbeit, wir werden sie auch haben. Und Trump wird verstehen, wie gesagt, diese Zahlen sind real, dass er keine Mehrheit hat für seine Politik.
Mhm. Frau Fürst, bevor Sie reagieren, eine Verständnisfrage vorweg. Sie waren im Jänner bei der Amtsanführung von Donald Trump in Washington und haben applaudiert und Sie wollen diese Politik, wenn Sie in der Regierung sind oder dann wären, nach Österreich bringen. Jetzt schauen wir kurz auf die USA. Wir wollen es nämlich ganz konkret verstehen. Dort gibt es Druck auf unabhängige Gerichte, auf Medien, Gewaltandrohungen gegenüber Migranten. Es gibt hohe Zölle. Die Umfragen sind im Sinken. Was davon würden Sie denn bei uns hier umsetzen wollen?
Schauen Sie, ich war bei der Amtsanführung von Donald Trump, weil Parteichef Herbert Kickl eingeladen war als einer der wenigen europäischen Politiker. Er hat verzichtet auf die Teilnehmer, weil ihm die Österreicher wichtiger waren. Wichtiger war ihm das Neujahrstreffen der FPÖ, wo 2000 Österreicher auf ihn gewartet haben.
Sie waren dort.
Ich war stattdessen dort, genau. Wer hätte das sonst gemacht, hier verzichtet zu haben? Ich war nicht dort, um zuzujubeln, sondern weil wir eingeladen haben. Und ich habe viel Positives dort gesehen, vor allen Dingen die Ankündigung von Donald Trump, dass er die Grenzen schließen will, dass er Schluss machen will mit dem Klimafanatismus und dass er sein Land wieder auf Vordermann bringen will. Und das habe ich mitgenommen hier nach Europa, nach Österreich, weil das wollen wir auch. Und diese Sicherheitsstrategie hier ist natürlich alles andere als eine Kriegserklärung an Europa oder an Österreich, wie es die Neos darstellen, sondern ganz im Gegenteil. Und Sie haben gesagt, der Herr Brandstätter äußert sich nicht diplomatisch, er äußert sich unterirdisch auf Twitter. Ich meine, genießen Sie da jetzt Ihren 5 Sekunden Ruhm, aber Sie tun Österreich damit nichts Gutes, sondern schaden uns massiv, indem Sie ausländische Regierungschefs derartig beschimpfen. Und diese... Wörter jetzt wiederholen?
Das darf ich sagen.
Sie bezeichnen ausländische Regierungschefs als dumm und belegen sie mit Schimpfwörtern, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte.
Darf ich nur einen Satz dazu sagen?
Kurze Replik und dann die Frau
Fürst. Donald Trump hat zu einer Reporterin gesagt, quiet piggy, was nichts anderes heißt als halt den Mund, du Schweindl. Ich behaupte, jeder europäische Regierungschef, auch ein Schweizer Regierungschef, ja,
auch zu Europa.
So, würde in der Sekunde oder jedenfalls 10 Minuten später zurücktreten müssen. Und das war nur eine Ausfälligkeit des Herrn Trump gegenüber den Medien. Ja. Ich kämpfe für freie Medien und deswegen habe ich gesagt, ich finde das nicht in Ordnung und habe das auch dem Herrn Wenz mitgeteilt. Die Unterdrückung der Medien ist das Gegenteil von dem, was wir wollen, auch das Gegenteil von dem, was die Amerikaner wollen. Auch da bin ich ganz bei den Amerikanerinnen und Amerikanern. Auch die wollen nicht, dass die freien Medien unterdrückt und Reporterinnen einfach als stupid hingestellt werden. Was würden Sie sagen, wenn der Herr Stocker zu Ihnen so reden würde,
Frau Schnabel? Sie haben die ganze USA beleidigt und haben den amerikanischen Vizepräsidenten massiv beleidigt und nehmen Österreich
keinen Geist. Die Umgangsformen haben wir Gott sei Dank hier nicht in Österreich. Frau Fürst, aber zurück zur Frage. Was davon, Sie haben es ja gesagt, das würden Sie gern umsetzen in Österreich, ist denn die FPÖ-Standpunkte, die sind hinlänglich bekannt. Warum brauchen Sie Donald Trump dazu? Es geht
ich
ja auch weiter.
Donald Trump überhaupt
nein, Sie
nicht
sagen
dazu.
Ja, das möchten wir auch unbedingt umsetzen. Also Ihre Partei und der Herr Köppel, ja, um hier nämlich diese Gemeinsamkeiten am Tisch, nur ganz kurz, herauszuarbeiten. Sie halten ja beide die Neutralität hoch und verbieten sich Einmischung von außen, denn natürlich nur das Volk und der Wille des Volkes, so sind Ihre beiden Standpunkte, soll umgesetzt werden in der heimischen Politik. Mhm. Ist das nicht eine Einmischung von außen?
Nein, ist es nicht. Diese nationale Sicherheitsstrategie der USA betrifft die USA. Es ist America first und es ist ein Kapitel drinnen an Europa. Und es ist eben keine Kriegserklärung, keine Einmischung. Es ist ein Angebot an Europa, in Sachen europäisch-westliche Zivilisation zu erhalten und hier gedeihlich zusammenzuarbeiten. Und es wird massiv kritisiert, dass Europa am eigenen Untergang arbeitet, vor allen Dingen unter Führung der EU-Kommission. Sie schwächt Europa wirtschaftlich. Durch die Masseneinwanderung gefährden wir uns, unsere Identität und Kultur. Und wir sollen Frieden bewahren. Und es werden Demokratiedefizite der EU angesprochen, die vollkommen zutreffen. Und die USA rufen dazu auf, hier zusammenzuarbeiten für Demokratie, Freiheit und für eine starke wirtschaftliche Kooperation, um unsere westliche Welt hier zu bewahren. Gut. Das steht da drinnen, das ist ein ganz friedliches Angebot. Und die USA sagt auch, sie braucht Europa, um hier auch mit der westlichen Welt und Kraft sozusagen auch ein Gegengewicht zu den BRICS-Staaten zu entwickeln. Und wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir für die USA natürlich an Interesse und werden zu einem Sicherheitsrisiko, weil die USA nicht mit einem wirtschaftlich schwachen, islamisierten Europa zusammenarbeiten werden.
Ein Friedensangebot, das sehen viele Staats- und Regierungschefs in Europa anders, Herr Köppel. Sie gelten als deklarierter Trump-Fan, muss man sagen, und haben in Ihrer Blogpost auch geschrieben, das sei ja quasi der heimliche Freund Europas. Jetzt erklären Sie uns einmal, wovor will uns denn Donald Trump eigentlich retten?
Also zuerst muss
und warum
ich mal,
muss er uns retten?
Ich muss zuerst ein bisschen diese Fremdzuschreibungen hier ein bisschen relativieren. Also ich würde mich als Schweizer, bin ich dem Fanclub der Schweiz zugehörig. Und ich bin nicht Fan von ausländischen Politikern. Ich gehöre aber auch nicht zu denen, die sozusagen seit Anbeginn auf einem religiösen Kreuzzug gegen Donald Trump sind. Und das ist dann natürlich, manchmal im Fernsehen heißt das, sie sind ein Trump-Fan, wenn sie nicht absolut gegen ihn sind. Nein, ich glaube, man muss ihn ernst nehmen. Man sollte ihn nicht wörtlich nehmen, man sollte ihn ernst nehmen. Und Donald Trump ist zuerst einmal Ausdruck einer zutiefst demokratischen Entscheidung der amerikanischen Bevölkerung, die diesen Politiker wiedergewählt haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man sich unter Journalisten, das hat denen nicht so gefallen, dass der gewählt wurde. Also hat man da so eine eben fast schon metaphysische Antiposition. Die habe ich nicht. Und das Zweite, das ist auch noch wichtig. Ich bin ehemaliger Politiker, aber ich bin heute Journalist und Unternehmer, war das vorher schon und auch gleichzeitig. Und das ist auch noch wichtig. Als Schweizer sind wir ja der Neutralität verpflichtet und wir sind auch außerhalb von Parteibeziehungen über die Landesgrenze. Das ist noch wichtig. Also was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung und nicht irgendwo in einer parteipolitischen Gemengelage zu sehen. Nun, ich glaube einfach, diese Sicherheitsstrategie der Amerikaner ist für Europa unter Umständen, da bin ich vorsichtig optimistisch, möglicherweise ein Segen, aber diese Strategie ist ein Albtraum für die Europäische Union. Und darum sind natürlich sehr viele Politiker aus der Europäischen Union oder eben Leute, die natürlich sehr starke Interessen haben und auch dieses ganze EU-Paradigma, auch die ganze Außenpolitik der Europäischen Union, nicht zuletzt gegenüber Russland, gut finden, die sind da jetzt natürlich alarmiert. Aber ich sage, dass Trump, und das ist eigentlich die gute Nachricht, und darum sage ich, ist er ein im Grunde nicht nur heimlicher, sondern ein deklarierter Freund. Die Amerikaner schreiben das in dieser Strategie. Sie seien entsetzt über Tendenzen in der Europäischen Union, die Meinungsäußerungsfreiheit zu unterdrücken, Oppositionsparteien zu unterdrücken. Und man werde sich einsetzen, das steht hier in dieser Strategie, und man werde sich dafür einsetzen, diese freiheitlichen Errungenschaften zu verteidigen, notfalls auch gegenüber gewissen Regierungen in Europa. Das ist eine interessante Ansage.
Lassen Sie uns das einmal auseinandersortieren und nur einen kurzen Faktencheck. Also Meinungsfreiheit, die Fakten am Tisch in Europa, wir würden ja nicht hier sitzen, wenn es die nicht gäbe, auch nicht Sie. Weil es hat ja auch zum Beispiel umstrittene Reaktionen gegeben, dass Sie heute hier bei uns am Tisch sitzen.
Ja, hoffentlich auch. Also das hoffentlich auch. Ich meine, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ja interessanterweise es Leute, offensichtlich Zuschauer Ihres Programms gibt, die es vielleicht nicht so gern haben, wenn unterschiedliche Meinungen geäußert werden. Aber nehmen Sie zum Beispiel Länder, beispielsweise auch in Deutschland. Ich meine, da haben wir ja Vorgänge, die ja jetzt nicht nur wir hier kritisieren. Zum Beispiel die Einschränkung der Redefreiheit. Es gibt gerichtliche, strafrechtliche Verfolgung von Leuten, die sich kritisch geäußert haben über Regierungen. Das sind schon beunruhigende Tendenzen. Und als Schweizer bin ich natürlich ein großer Verfechter der freien Meinungsäußerung. Und da gibt es natürlich auch in der EU mit dem Zensurakt bezüglich des Internets Entwicklungen, die ich nicht als lupenrein demokratisch und freiheitlich bezeichnen
würde. Sie sehen, Herrn Brandstedt, da brennt schon deine Fingernägel, bevor Sie replizieren. Ich würde es nur immer gern Punkt für Punkt diskutieren, sonst haben wir nämlich da so einen großen Topf und da schwimmen ganz viele Argumente rum. Herr Dreigler, ich würde Sie gerne in die Diskussion holen. Sie sehen das ja auch total anders und sagen, naja, das ist ein Kampf, ein ideologisches Kampfpapier hier. Und da geht es um Werte. Um welche denn, beziehungsweise welche Motive stecken Ihrer Meinung nach dahinter?
Ich glaube, diese Sicherheitsdoktrin, diese Sicherheitsstrategie ist in mehreren Punkten beispiellos. Einer der Punkte wurde jetzt angesprochen. Die Sicherheitsstrategie bezieht sich auf die ganze Welt, wie jede Sicherheitsdoktrin Amerikas. Und in dem Papier steht, dass diese US-Regierung sich nicht mehr einmischen möchte, nicht moralisierend einmischen möchte, irgendwo auf der Welt und anderen Staaten Vorschriften machen möchte, wie sie regiert werden, wie sie leben, wie sie regieren, etc.
Kein Weltpolizist mehr sein.
Genau. Das ist schon mal beispiellos eigentlich, denn bisher galt immer, ganz egal, ob ein Demokrat oder ein Republikaner Präsident war, es galt, die Verteidigung der Demokratie, der Menschenrechte, der Freiheit überall auf der Welt ist die Grundaufgabe der Vereinigten Staaten. Davon geht Trump ab. Das ist beispiellos. Beispiellos ist dann weiters, dass er ausgerechnet von allen Staaten dieser Welt ausgerechnet Europa herausgreift und in Europa Demokratiedefizite ortet. Man könnte möglicherweise Demokratiedefizite in China vermuten, auch in Russland, in Saudi-Arabien, ich weiß nicht wo. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Staaten, wo es demokratiepolitisch wirklich im Argen liegt, und zwar seit langem. Nein, er findet Europa.
Was sind die Motive dahinter? Was meinen Sie?
Donald Trump hat ein richtiges, großes Problem mit der Europäischen Union. Die Europäische Union verkörpert alles, was er zu überwinden versucht. Das ist eine liberale Demokratie. Das ist das, was er in Amerika selbst gerade zu überwinden versucht. Das ist das, was er geerbt hat.
Genau. Wir wollen es übersetzen. Eine offene, eine liberale Gesellschaft, die bunt sein darf. Jeder kann leben, wie er will. Es gibt natürlich den Rechtsstaat, Gesetze. Versus, was ist jetzt der Gegenpol? Das, was die Frau Fürst nämlich vertritt. Ist es eine christliche, ist es eine abendländische, eine weiße, eine religiöse Gesellschaft, ein Nationalstaat? Ist das das Gegenmodell?
Ich weiß, was wir wollen. Ich meine, Österreich darf sich auch nicht daran richten, was jetzt die USA will, was Trump will, auch nicht, was Russland will. Wir haben unsere eigenen Weltvorstellungen, und ich glaube, wir haben ein gefestigtes westlich-europäisches Weltbild. Das ist mir ganz klar, fußend auf der griechischen Philosophie, römisches Recht, christlich-westliche Werte, die starke Betonung der individuellen Freiheit, der freien Wirtschaft, Trennung von Staat und Religion, Gleichberechtigung von Mann und Frau, nationale Selbstbestimmung, Souveränität. Und das verbindet uns mit den USA. Und
also
da wünscht sich Donald
EU,
Trump
um
eine Kooperation. Das ist vereinbar mit einer EU, wie sie gegründet war und wie sie noch vor 15 Jahren war. Jetzt geht die EU in Richtung Zentralisierung, Unterdrückung, und da werden genau die Demokratiedefizite in diesem Papier eingehend beschrieben. Deswegen reagieren ja die EU-Kommission und die Regierungen so wie sie auch, weil sie ertappt werden dabei. Weil natürlich gibt es Zensur in der EU. Der Digital Service Act ist eine groß angelegte Zensurmaschinerie. Der Kampf gegen Desinformation ist der Kampf gegen alternative Meinungen, der Kampf gegen die Oppositionsparteien, und es sind eben die diversen Brandmauern thematisiert. Das sind Demokratiedefizite, und die USA rufen auf, hier, dass Europa hier wieder eine Kehrtwende macht, und das sollte man positiv aufnehmen, ohne dass wir uns deswegen jetzt vorschreiben lassen von den USA, was zu tun ist.
Also ein zentrales Element, das haben Sie auch gesagt in Ihrem Video damals, als Sie von der Inauguration berichtet haben, ein zentrales Element ist die Migration.
Ja.
Die Europäische Union geht anders um mit der Migration, mit den Migranten, als die USA unter Donald Trump. Unter Donald Trump werden illegale Einwanderer rechtlos. Das entspricht nicht dem Rechtssystem der USA, das entspricht auch nicht dem Rechtssystem der Europäischen Union. Das wissen Sie auch, wenn jemand illegal in ein Land kommt, hat er trotzdem Rechte. Die werden ihm unter dieser Regierung Trump genommen. Das ist das, was Sie zustimmend in dem Video sagen, Abschiebung in Massen. Das kann man nur machen auf diese Art und Weise, wenn man sich über den Rechtsstaat hinwegsetzt. Das geht in Europa nicht. Deshalb, das ist auch einer der Gründe, weshalb die FPÖ ein Problem hat mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auch mit dem Europäischen Gerichtshof. Und das sind genau dieselben Institutionen, die auch Donald Trump im Weg stehen, auf seiner Ebene. In Europa ist es die europäische Justiz. Das ist das Problem, wenn man alle Leute deportieren möchte, so wie er das macht. Das kann man nicht. In Europa muss man sich an die Rechte halten.
Es sind zwei Punkte. Das erste möchte ich zum Thema Migration sagen. Das ist ja das Großartige an der Europäischen Union, dass ein Problem erkannt wurde, dass eine Lösung diskutiert wurde. In der Demokratie dauert es halt ein bisschen länger, und dass der Migrationspakt verabschiedet wurde. Und was ist heute passiert? Heute hat der italienische Innenminister, Sie kennen die Ministerpräsidentin Meloni, also der Innenminister steht Ihnen ja ideologisch gar nicht so fern, hat den EU-Kommissar Brunner gelobt, hat gesagt, er nimmt das jetzt in die Hand. Europa hat das Problem erkannt und Europa setzt es um. Das ist die Europäische Union. Und jetzt komme ich aber noch einmal zu den USA. Und ich sage wieder, ich fühle mich ja mit der Mehrheit in den USA durchaus durchaus eins, weil die wollen natürlich auch einen Rechtsstaat. Die wollen ja auch, dass die Themen rechtsstaatlich erledigt wollen. Und die wollen aber nicht das, was Trump will, nämlich alles mit Deals machen. Das, was die, warum macht Trump das? Warum will er die EU zerschlagen? Ist sehr einfach. Der Kollege Köppel sitzt hier, wenn ich es richtig weiß, dann hat man der Schweiz einen Zollsatz von 39% verordnet. So, jetzt ist die Schweiz ein sehr anständiges, großartiges Industrieland, wo sehr vieles auch in die USA exportiert wird. Das heißt, die USA brauchen Schweizer Produkte. Trotzdem sagt Trump 39%. Österreich, wenn wir alleine gewesen wären außerhalb der EU, dann hätte man mindestens 39% bekommen als große gemeinsame EU. Ich halte auch die 15% für falsch. Aber wir waren stärker als die Schweiz, selbstverständlich. Und den letzten Satz, und 70% der Österreicherinnen und Österreicher sehen das genauso, weil sie ja in dieser EU bleiben wollen. Das heißt, ich vertrete hier die Mehrheit, liebe Frau Kollegin Fürst, und nicht Sie, weil diejenigen, die austreten wollen, ist ungefähr ein Viertel. Also das ist möglicherweise in der FPÖ so.
Ich würde gern hier in die Tiefe gehen. Sie sagen, alleine versus eine Gemeinschaft. Es gibt noch ein Papier, das wird jetzt weder bestätigt, aber es wird auch nicht bestritten. Da steht drinnen, es gibt 4 Länder, Polen, Italien und eben eines davon ist Österreich, sollen aus der EU herausgelöst werden. Ist der sogenannte Exit ein Ziel der FPÖ, nämlich langfristig aus der EU auszutreten?
Knopf drücken.
Nein, schauen Sie, dieses Papier, das ist eine inoffizielle Quelle. Ich gebe Ihnen auch eine Antwort. Ich sage nur, da drinnen steht, es werden in Europa die Kräfte, Persönlichkeiten und Bewegungen gestützt, die auch die europäische westliche Zivilisation aufrechterhalten wollen. Also und die für FPÖ. Grenzschließungen sind und die für den Erhalt Europas sind und sich gegen die Islamisierung stellen, wie das auch die österreichische Bevölkerung will.
Und die österreichische Bundesregierung.
Die will es nicht, die tut es nicht. Und die EU-Kommission will es nicht.
Natürlich. Eine Antwort auf meine Frage.
Ist der mit den 4 Ländern
der EU ein Thema?
Nein, ich verstehe, dass das viele Leute wollen, weil sie frustriert sind über die Politik dieser EU-Kommission, die in die völlig falsche Richtung
Was
geht.
Was will die FPÖ?
Es ist aber keine Lösung, weil die EU selbst bei dem Austritt Österreichs ja auch noch existiert und Europa weiter als wirtschaftlichen Standort kaputt machen würde. Und wir hängen ja auch in Euro drinnen. Genau. Daher müssen wir die EU ändern. Die EU-Kommission, diese EU-Kommission muss abdanken mitsamt vielen, vielen EU-Parlamentariern und dem halben riesigen Beamtenapparat, der uns nur mehr kontrollieren und überwachen will. Und das sollen wir auch noch zahlen.
Also es kein muss
eine
Austritt,
andere
eine
EU her, und zwar eine radikal andere, die sich wieder besinnt auf ihren Zweck, auf Leistung, auf Freiheit und Friedensschaffung und vor allen Dingen wirtschaftlichen Wohlstand, aber die nicht in unser aller Leben eingreifen wollen und die uns jetzt gerade in einen Krieg involviert.
Bitte hier Punkt,
ein Satz.
Einen Replik
nur
und dann der Herr
Köppel. Ihre Schwesterpartei, die AfD, hat im Programm drinnen, dass sie aus der EU austreten will. Sie agieren im Europaparlament, ich erlebe es immer gemeinsam mit der AfD. Und der Herr Wilimski hat gesagt, wenn er könnte, würde er auf den Knopf drücken, um uns aus der EU hinauszusprengen. Sie wollen Österreich verarmen. Wenn wir austreten aus der EU, verarmt das Land. Das ist doch klar. Aber deswegen kein EU-Austritt. 70% sagen, ja, wir finden diese EU
die
großartig.
Die EU hat es geschafft, den Anteil am globalen BIP in den letzten 35 Jahren zu reduzieren von 25% auf 14%. Das muss man einmal schaffen. Nein, Sie reden davon. Das heißt, sie führt uns in den wirtschaftlichen Untergang mit Überregulierung und Bürokratie. Und das wollen wir doch wieder ändern. Oder nicht? Und die AfD, die sind eine Partei, eine Schwesterpartei in Deutschland. Deutschland ist, glaube ich, immer noch ein nationaler, souveräner Staat. Wir richten uns hier, die FPÖ, nach den österreichischen Interessen. Gut, und dienen ausschließlich den Interessen der österreichischen Bevölkerung.
Kurze Nachfrage,
Frau Fürst.
Sie hat's gesagt. Gut. Sie sagen kein Exit, aber eine Reform würde die bedeuten, dass wir dann weiter im Euroraum bleiben oder auch weg vom Euro?
Wir sind im Euro, wir sind Mitgliedstaat der Europäischen Union und es ist keinesfalls so, dass wir jetzt keinen Spielraum hätten, sondern auch die jetzige Bundesregierung wäre schon aufgerufen, sich mit den vernünftigen Kräften in der Europäischen Union zusammenzutun, eine geschlossene Außengrenzen einzufordern. Die sind nicht Gott gegeben, sondern das ist ja die EU, die uns daran hindert, die Migration, die Ungezügelte hier zu akzeptieren und einfach die EU wieder auf vernünftige Beine zu stellen.
Holen wir den Herrn Köppel wieder rein in die, ins Gespräch, denn wir haben Sie auch deswegen eingeladen. Wir finden nämlich, die Schweiz ist da ein sehr gutes Beispiel, nämlich wirtschaftlich. Verzeihen Sie jetzt den Ausdruck, ich meine es nicht despektierlich, aber wie es ist, wenn man als Zwerg mit jemandem verhandelt, die USA, oder als EU mit 450 Millionen Einwohnern, das haben ja die Schweizer, Herr Köppel, gerade schmerzlich erfahren müssen. Da sind die Unternehmer mit einem eingravierten Goldbarren zu Donald Trump gefahren, um von 39% der Zölle auf 15% zu kommen. Ist dann Ihr Modell wirklich ein Erfolgsmodell?
Die Schweiz ist ein absolutes Erfolgsmodell. Wobei wir müssen aufpassen in der Schweiz, dass wir dieses Erfolgsmodell nicht kaputt machen. Und für die Schweiz gilt natürlich, small is beautiful. Und in der EU haben sie zu viele gerne Großpolitiker. Das ist ein riesiges Problem. Zu den Zöllen, das stimmt. Er ist ja mit den 39% reingegangen. Wissen Sie warum? Weil die Schweiz viel erfolgreicher exportiert in die Vereinigten Staaten als die Europäische Union. Und wir sind für unseren Erfolg bestraft worden. Und darum hat er 39% gemacht. Wir haben dann aber nachverhandelt und sind ohne EU, ob Wunder, auf 15% runtergekommen. Da bin ich aber Ihrer Meinung.
Mit einer Rolex.
Aber ich bin auch Ihrer Meinung. Nichts gegen Rolex.
Nein,
ist ein tolles Unternehmen. Aber ich bin natürlich auch Ihrer Meinung. Ich bin gegen diese Politik der Zölle. Ich finde das falsch. Ich bin ein Freihandelsbefürworter. Aber ich glaube, wir sollten einmal aufhören in Europa, und da zähle ich die Schweiz dazu, aber die Europäische Union insbesondere, wir sollten mal ein bisschen vom hohen Ross heruntersteigen. Wenn ich in dieser Runde höre, Amerika sei kein Rechtsstaat, das ist doch einfach lächerlich.
Das hat aber niemand hier gesagt.
Natürlich haben Sie es gesagt. Sie haben gesagt, der Trump könne sich mühelos übers Recht hinwegsetzen. Das stimmt nicht. Und gerade in der Migrationspolitik hat Amerika einen sehr entschiedenen Rechtsstaat, wo eben auch Richter, und seien sie periphere Richter, den Präsidenten stoppen können. Wo er mehr Macht hat, der amerikanische Präsident, ist in der Außenpolitik. Und da sage ich Ihnen, ist er der größte Verbündete der Europäischen Union. Und der Europäer, also nicht der Europäischen Union, der Europäer, weil er diese völlig kontraproduktive, selbstzerstörerische Russlandpolitik der Europäischen Union beendet und sagt, wir müssen aufhören, einen Krieg gegen Russland führen zu wollen, den wir nicht gewinnen können, der Europa wirtschaftlich ruiniert, der die Energiepreise hochgetrieben hat. Und das noch dazu, zu dieser ganzen grünen Voodoo-Planwirtschaft ohne Plan. Und wissen Sie, viele dieser Reaktionen jetzt auf diese Strategie sind sehr, sehr entlarvend. Denn was die Amerikaner hier schreiben, und darum kümmern sie sich um die Alliierten. Das ist nämlich der Grund, wieso sie sagen, sie machen sich Sorgen, weil sie sagen, wir haben ein intensives Verhältnis zur Europa. Uns ist Europa nicht egal. Das ist ein Alliierter und deshalb sind wir da nicht einverstanden, wie die Entwicklung ist. Und sie sagen, wenn wir das nicht ändern, dann wird Europa wirtschaftlich kaputt gehen, es wird auch kulturell kaputt gehen. Und da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen, aber es gibt in Europa immer mehr Menschen, die es auch so sehen. Der Stil von Trump, da bin ich mit Ihnen einer Meinung, das ist nicht mein Stil, ist nicht der Stil der Schweizer Politik, aber die sind halt Amerikaner, das sind auch ein bisschen Cowboys von Zeit zu Zeit, aber unabhängig von dem, finde ich, sollten wir diese Strategie als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Frau Schnabel.
Ja, wir wollen das ja diskutieren.
Und jetzt ganz wichtiger Punkt.
Ja, und diesen wichtigen Punkt nehmen wir jetzt auf, nämlich jetzt sind wir bei Russland. Ja. Und darüber, dass die Amerikaner heute, auch morgen wieder mit Zelensky, mit den Europäern in Berlin verhandeln. Und unser Thema ist ja heute, wie viel Einmischung darf überhaupt von außen kommen, nämlich in die heimische Politik. Und jetzt spanne ich den Bogen zu Russland. Da gibt es ja ganz viele Staatsschutz, also Verfassungsschutzverbände, muss man so sagen, in Deutschland, hier in Österreich, die warnen vor Desinformation. Auch aus Russland, nicht nur in den USA. Und Herr Köppel, jetzt muss ich Sie anschauen, weil es ist auch der Grund einer Einladung an Sie. Wir wollen gerne verstehen, Sie gelten nämlich auch hier im deutschsprachigen Raum als Sprachrohr von Putin. Sie drucken zum Beispiel in der Weltwoche Artikel von Russian Today, in der EU verboten, also Propaganda ab, die zum Beispiel besagt, dass die Menschenrechtsverbrechen in Butscha gar nicht stattgefunden hätten, sondern inszeniert seien. Warum machen Sie das?
Ja, weil das Journalismus ist und weil man sich als Journalist immer auch, gerade in Kriegszeiten, die Propaganda von beiden Seiten anhören muss.
Und die druckt man eins zu eins ab.
Entschuldigen Sie, ich meine, jetzt können wir über einen einzelnen Artikel sprechen. Ich sage Ihnen, die Unschuldsvermutung gilt auch für Russland in jeder Hinsicht. Es gibt keine unabhängigen Untersuchungen zu diesem Krieg, Aber ich sage Ihnen, das entscheidende Thema, und das ist ja genau das Problem unserer heutigen Situation, dass jemand, der nicht diese Ukraine-Propaganda 1:1 nachbetet und sagt, die Strategie gegen Russland kann nur darin bestehen, jetzt sozusagen immer mehr Waffen zu liefern, immer mehr Konflikt zu machen, den Krieg zu verlängern. Ja, Sie müssen schon, wenn Sie mich fragen, die Antwort abwarten. Mhm. Dann finde ich das falsch, und zwar von Anfang an. Und als Journalist habe ich im Grunde das immer geschrieben, was jetzt die Amerikaner als Politik versuchen, nämlich eine Politik der Diplomatie. Und dass so etwas ausgelegt wird, jetzt auch in Ihrer Runde, als Putin-Propaganda, zeigt mir einfach, wie komplett neben den Schuhen auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in dieser Hinsicht stehen.
Weil das sagt ja unter anderem der bayerische Verfassungsschutz, ja. Herr Brandstätter.
Jetzt möchte ich aber schon sagen, wir reden nicht die Amerikaner, wir reden das, was Trump und seine Leute macht. Wenn wir über die Amerikaner reden, müssen wir über den Annual Threat Assessment reden. Da steht nämlich drinnen, von heuer, da steht drinnen, Russland ist gefährlich für die USA und deren Interessen. Und der Joint Chief of Staff, der Amerikaner, hat gesagt, Russland, China, Iran und Nordkorea arbeiten gegen die Interessen der Vereinigten Staaten. Das heißt, in Amerika versteht man, dass Russland gefährlich ist. Punkt eins. Punkt zwei, Russia Today hat mit Journalismus einmal schon gar nichts zu tun. Und es hat auch der Herr Solowjew, mit dem Sie gesprochen haben, mit Journalismus gar nichts zu tun. Das ist eine Sprechwaffe. Sie finden es lustig, ich nicht. Das ist eine Sprechwaffe. Sie lächeln. Das ist eine
Ich bin immer freundlich.
Ja, ich bin auch freundlich. Aber wenn ich über den Herrn Solowjew spreche, kann ich nicht freundlich sein. Das ist einer der Moderatoren im russischen Fernsehen. Und erst in der letzten Woche hat er gesagt, es muss der Dnieper muss überschwemmt werden, damit Kiew überschwemmt werden kann. Und in der Woche davor hat er gesagt im russischen Fernsehen, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir zuerst Berlin bombardieren oder, lassen Sie mich ausreden, ich habe es ja auch ausreden lassen, ob wir zuerst Berlin bombardieren oder Paris. Das ist das, was im russischen Fernsehen gesprochen wird. Und wenn Sie über Butscha reden, waren Sie in Butscha?
Ich war in der Ukraine und ich war in Russland, in beiden Gegenden
während des Krieges. Während des Krieges.
Ja, natürlich.
Und Sie waren in Butscha.
Ich bin der einzige Journalist, der sowohl in der Ukraine ist und in Russland.
Ja. Nein. Ich habe Sie was gefragt, nämlich eine Antwort. Waren Sie in Butscha?
Nein, ich war nicht.
Sie waren nicht in Butscha. Ich war in Butscha. Darf ich das erzählen?
Sie waren ja nicht während der Zeit dieser Kriegsverbrechen.
Nein, das ist ganz wesentlich. Weil das ist etwas, worüber ich weder im österreichischen Parlament, als wir gesprochen haben, wie Kinder ermordet werden, haben FPÖ-Abgeordnete gelacht. Das ist aber überhaupt nicht lustig. Ich war in Butscha, ich habe dort mit den Menschen gesprochen und während wir uns das übersetzen haben lassen, weil ich nicht ukrainisch kann, hat der Übersetzer zum Weinen begonnen, weil er auch bei diesen Gewalttaten dabei war. Und Sie sagen, das ist nicht bewiesen. Es ist inzwischen international bewiesen, dass Butscha ein unglaubliches Massaker war. Und dass Sie nicht dazu stehen können, ist traurig.
Entschuldigen Sie.
Hat mit Journalismus nichts zu tun.
Ich finde, das ist für mich eben auch typisch in dieser ganzen Diskussion, dass einem irgendwelche Dinge unterstellt werden, die man gar nicht gesagt hat. Niemand bestreitet, dass es Kriegsverbrechen gegeben hat. Tatsache ist, dass die russische Seite die Version, die sie bringen, das ist die ukrainische Version, die wird bestritten von russischer Seite. Das kann man ja mal so stehen lassen.
Und
wissen Sie, der Unterschied zwischen jetzt vielleicht mir als Journalist und Ihnen besteht darin, dass ich tatsächlich mit allen Seiten rede. Und selbstverständlich auch mit einem relevanten öffentlichen Vertreter der russischen Seite, aber auch mit Ukrainern. Wir haben in der Weltwoche zu diesem Krieg unterschiedlichste Meinungen publiziert. Und das ist das große Problem, dass das auch in dieser Runde in Österreich, in einem neutralen Land, offensichtlich nicht gutiert wird, dass man mit allen Seiten redet. Und ich sage Ihnen, du musst mit allen Seiten reden. Die Amerikaner machen das auch. Und ich werde mich vor Ihnen jetzt sicher nicht dafür entschuldigen, dass der amerikanische Präsident das macht, was ich seit 3 Jahren schreibe.
Gut. Frau Fürst, bitte, Sie wollten etwas sagen.
Nein, ich kann nur dazu sagen, Herr Brandstätter, ja, Sie verkörpern hier genau das, wofür die EU-Führung steht. Sie moralisieren völlig substanzlos, selbstgerecht, selbstverliebt, sagen, russische Desinformation ist das Problem. Wer beurteilt denn das? Was ist ukrainische Desinformation? Was ist Desinformation von der EU-Kommission? Was uns die schon alles erzählt hat? Na, Moment. Nur weil Sie nicht zugeben wollen, dass Brüssel im Frühjahr 2022
einen völlig falschen Kurs eingeschlagen hat, sich hier bedingungslos auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Übrigens auch unsere Bundesregierung verfassungswidrigerweise, weil wir haben neutral zu sein. Und jetzt steht man fast 4 Jahre später da, die Ukraine zerstört, Hunderttausende Tote und immer noch kein Frieden. Und Sie regen sich darüber auf, dass in diesem Sicherheitspapier die USA Russland nicht mehr als Gefahr sehen, weil nämlich Donald Trump mit Putin Frieden schaffen will. Und was kann Europa Besseres passieren, wie wenn sich diese beiden atomaren Großmächte wieder annähern und einen stabilen Frieden und gut miteinander auskommen, einen stabilen Frieden bilden? Das ist für Europa das Allerbeste. Und die EU soll nicht mehr die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine stören und nicht mehr dem Präsidenten Selenskyj einreden, dass er weiterhin die Lösung am Schlachtfeld suchen soll. Das wird ihm nämlich das ganze Land
kosten. Punkt machen, um ein bisschen die Gemüter hier abzukühlen und in die Vogelperspektive gehen, Herr Treichler. Was hieße das denn, wenn jetzt in Berlin mit den Amerikanern verhandelt wird, dass sich die Zeitenwende, also wir in einer ganz neuen Zeit dann leben, weil die Ukraine Gebiete abgeben muss und das Völkerrecht nicht mehr gilt, weil sich jemand, nämlich Putin, Herr Köppel, da wollte ich nur erwidern, der ja zweifelsohne die Ukraine angegriffen hat, das bekommt und vielleicht Kriegsverbrechen, Hunderttausende verschleppte Kinder, diese Dinge einfach ungestraft bleiben. Also von der Einordnung her, in welche Zeit gehen wir?
Ein sogenannter Frieden oder ein tatsächlicher Frieden zwischen der Ukraine und Russland wird für beide Seiten, wenn es ein gerechter Frieden ist, nicht gratis sein. Das ist klar. So ist das bei Friedensverhandlungen. Wir haben gesehen, dass diese 28 Punkte, die die USA vorgeschlagen haben, so weit Russland entgegenkommen, dass man nicht wirklich von einem Friedensangebot an die Ukraine sprechen kann. Da hat Europa, glaube ich, sehr vernünftig dagegen gehalten und gesagt, es ist unannehmbar, das wäre eine Kapitulation. Ich finde, Europa spielt eine sehr ehrenwerte Rolle in diesem Konflikt. Ursprünglich war das ja eine gemeinsame westliche Front, wenn man so will. Die USA sind aus dem ausgestiegen.
Nach Joe Biden, muss man dazu sagen.
Genau, ja. Also Trump ist aus dieser gemeinsamen Front ausgestiegen. Er informiert auch die Europäer nicht. Also diese Achse ist von Trump zerbrochen worden. Das gibt es jetzt nicht mehr.
Gut, dann noch einmal der hier einhakend. Muss man dann, wie es der Herr Treichler jetzt beschreibt, danach auch nicht selbstkritisch sagen, Herr Brandstätter, nach fast 4 Jahren auf europäischer Seite wirklich viel ist nicht weitergegangen in Richtung Frieden. Der Herr Köppel hat ja gesagt.
Da möchte ich nur noch eines hinzufügen. Also hätten der Westen, damals noch USA unter Joe Biden und die EU, die Ukraine nicht auf diese Weise unterstützt, gäbe es die Ukraine nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Russland rückt immer noch ein bisschen vor. Offenbar haben die Europäer versagt oder das war der falsche Weg. Im Gegenteil, es hätte bereits nach wenigen Wochen ohne die Unterstützung die Ukraine nicht mehr geben. Das Ziel war Kiew. Das Ziel war ja nicht ein kleiner Teil im Osten.
Konferenz in Istanbul hat es nicht gegeben.
Doch, hat es gegeben.
April 2022, da hätte man Frieden schließen können.
Nein, Entschuldigung, darf ich dazu etwas sagen? Weil ich habe die... all das, was Putin gesagt hat, was rund um Putin auch gesagt wurde, ist ja genau angesehen. Und da gibt es zum Beispiel Alexander Dugin, sein Philosoph, der wesentlichen Einfluss auf ihn hat. Und er hat gesagt, und das hat mit Istanbul dem gar nichts mehr zu tun, er hat gesagt, die Ukrainer sind Geschöpfe, die aus dem Kanal heraufgekrochen sind. Wir müssen sie töten. Genozid ist in Ordnung. Ein anderer, der das mitgeplant hat, ein gewisser Sorkin, hat gesagt, wir müssen langsam vorrücken, wir dürfen nicht zu schnell, wir dürfen uns nicht überfressen. Im Moment geben russische Botschafter im Westen Interviews, die sagen, es wird nur einen Frieden geben, wenn die Ukraine aufgibt. Ich habe Sie, Frau Fürst, einmal eingeladen. Ich war ja der Obmann der Parlamentarischen Freundschaftsgesellschaft mit der Ukraine und Moldau. Und wir haben mehrere Reisen in die Ukraine gemacht. Ich habe immer die FPÖ-Abgeordneten auch eingeladen. Und einmal ist die Frau Olga Stefanischen, stellvertretende Ministerpräsidentin, nach Wien gekommen. Und ich habe auch gesagt, ich werde versuchen, dass alle Parteien mit ihr sprechen. Sie persönlich haben gesagt, mit ihr spreche ich nicht. Ich vermute, weil sie einen Vertrag mit Putins Partei haben, dass sie nur mit denen sprechen. Und in diesem Vertrag steht auch drinnen, nein, es hängt alles zusammen. In dem Vertrag steht auch drinnen, Herr Köppel weiß es vielleicht nicht, es soll die Jugend beider Länder gemeinsam im Sinn des Patriotismus erzogen werden. Das heißt, wenn wir jetzt, aber das sind die Hintergründe. Das heißt, weil sie sagen Istanbul, auch dort, und ich habe es auch noch mal genau nachgelesen, haben die Russen gesagt, ja, wir können schon Frieden schließen, wenn wir bekommen, was wir wollen und die Ukraine keine Sicherheitsgarantie bekommt. Das heißt, nach allem, was ich gesagt habe, war klar, dass Russland, wenn es zu einem Friedensschluss kommt, dann, wenn sie wieder können, sofort wieder angreifen würden. Und letzter Satz möchte ich noch sagen. Der Satz, den ich am meisten gehört habe, und es wundert mich, dass gerade jemand von einer freiheitlichen Partei oder jemand aus der Schweiz das nicht nachvollziehen kann. Der Satz, den ich am meisten gehört habe in der Ukraine, wir wollen nicht Putins Sklaven sein. Wir wollen nicht in einer Putin-Diktatur leben. Es geht nicht um Besitz, es geht nicht um Landschaften. Es geht um die Menschen, die nicht ermordet werden wollen. Es geht um die Kinder, die nicht in Bombenkellern aufwachsen wollen. Ja,
darum muss man Diplomatie pflegen und Frieden schließen.
Die nicht als Sklaven Putins in einer Diktatur leben wollen. Die Putin-Diktatur ist grausam. Herr, da sind wir uns hoffentlich einig.
Lassen Sie mich Frau Fürst und dann in Herrn Köppel
ganz kurz antworten. Also, Sie sind immer noch in Ihrem irrationalen Angst- und Hasszuständen, was Russland
was
betrifft, gefangen.
Nein,
Sie sind da nicht fähig, das irgendwie sachlich einzuschätzen. Aber ich frage Sie schon, wann haben Sie sich das letzte Mal eigentlich Gedanken gemacht über die Sicherheit und den Frieden hier in Österreich, über die Interessen der österreichischen Bevölkerung und der europäischen? Weil Sie lassen ja zu, dass uns die EU oder unterstützen das noch jetzt direkt hineinzieht in diesen Krieg, anstatt dass man gesagt hat, hier ist ein Krieg zwischen Russland und Ukraine, ein klassischer Nachbarschaftskonflikt, den muss man isolieren, nicht einmischen, nicht noch füttern mit Milliarden und Waffen, wo wir jetzt 4 Jahre später dastehen mit hunderttausenden Toten und sie wollen immer noch keinen Frieden. Wir sind aber zuständig für Österreich und dass wir hier Frieden schaffen und wir hätten immer noch die Verfassung.
Klassischer Nachbarschaftskonflikt, ist das Synonym für Angriffskrieg oder ist das?
Russland ist eingefallen in die Ukraine. Es gibt Kriegsursachen. Ja? Aber die konnten wir nicht beeinflussen. Österreich konnte hier auch keinen Frieden schaffen. Aber wir sollten den Krieg nicht mit Milliarden und mit Waffen verlängern. Und noch dazu die Friedensbemühungen jetzt zwischen USA und Russland, die hier als Vermittler eingetreten ist, das noch zu unterwandern und den Krieg weiter füttern.
Man versucht, eine vernünftige Friedenslösung zu finden. Wenn der Vorschlag auf frappierende Weise in Richtung Russlands deutet, dann muss man eben dafür sorgen, dass er in die andere Richtung geht.
Realität leider. Man hätte Frieden schließen können im Frühjahr 2022.
Okay,
EU und die NATO-Präsidenten Zelensky bestätigt darin, dass er die Lösung am Start
Diese Geschichte konnten Sie erzählen, solange die Dokumente nicht öffentlich waren. Mittlerweile sind die Dokumente öffentlich. Sie brauchen eine andere Geschichte.
Dann erzählen die Türken, die Israelis, die Ukrainer.
Was immer Sie erzählen, es gibt die Dokumente.
Alles
man kann die Dokumente.
Darf ich noch was zum Vorwurf sagen?
Wir sind ohnehin für Österreich
Ich möchte noch was zum Vorwurf sagen.
So, Herr Köppel, bitte.
Ja, nein, ich glaube einfach, ich will mich da nicht in diesem internen Hickhack zu sehr beteiligen, aber es gibt eine elementare Tatsache und die wird, glaube ich, jetzt auf Ihrer Seite ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Und diese elementare Tatsache besteht darin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unter einem demokratisch gewählten Präsidenten in einem demokratischen Rechtsstaat die Außenpolitik vertreten, mit Russland einen Frieden auszuhandeln. Einen Frieden, den man vor einigen Jahren günstiger und zu besseren Bedingungen hätte haben können als die Ukraine. Und wenn wir dann mal später über diesen ganzen Krieg etwas ruhiger diskutieren werden, wird man sich vielleicht auch die Frage stellen, welche Fehler der Westen, welche Fehler die Amerikaner gemacht haben in der Vorgeschichte dieses Kriegs, was keine Rechtfertigung des Krieges ist. Aber wir haben jetzt hier eine Tatsache, dass die Amerikaner Frieden schließen wollen. Und ich staune jetzt also schon, wie man sich sozusagen in eine Art Zweifrontenstellung jetzt hineinmanövriert. Auf der einen Seite ist da Präsident Putin, der ja gewissermaßen in der Dämonologie der Schurken sozusagen in ihrer Hierarchie ziemlich weit oben ist. Der deutsche Kanzler hat ihn jetzt gleichgesetzt mit Adolf Hitler. Er hat gesagt, das sei wie 1938 mit dem Sudetenland.
Herr Köppel,
was ich eine ziemlich extrem, wenn ich schnell aussprechen darf, Und diese Dämonologie, diese Dämonisierung, die führt hier einfach nicht weiter, weil die Tatsache ist die, die Russen gewinnen militärisch diesen Krieg. Und das war von Anfang an klar, weil weder sie, weder Österreich zum Glück noch Deutschland bereit ist und auch nicht die Amerikaner zum Glück Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Darum hat diese ganze Mobilisierungsrhetorik, die sie hier vorführen, relativ wenig praktischen Gehalt, weil man ja nicht bereit ist, selber für diesen Frieden oder für diese Ukraine selber zu kämpfen. Und wenn du einen Krieg nicht gewinnen kannst und nicht gewinnen willst oder nicht einmal führen willst, wie die Europäische Union, man will ja nur Waffen schicken, dann musst du das machen, was die Amerikaner machen, Frieden schließen. Und es hat tatsächlich etwas Absurdes, wenn man sich jetzt auf die Barrikaden stellt. Gut. Die EU, die Deutschen, die Österreicher, wir alle sollten die Amerikaner unterstützen bei einem Friedensschluss und sollten den Ukrainern sagen, mit jedem Tag, an dem dieser Krieg länger dauert, verschlechtert sich die Situation für die Ukraine. Und darum ist das auch kein ehrenwerter Krieg der Europäischen Union, weil die EU hat alles gemacht, um diesen Krieg zu verlängern und nichts, um
die EU hat alles gemacht, damit die Ukraine nicht überrollt wird. Ja. Genauso wie die USA. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die hier auch vermitteln, sind ebenso demokratisch gewählt wie Donald Trump. Sie sagen immer, Donald Trump ist demokratisch gewählt. Ja. Was ist denn Macron? Was ist denn Starmer? Was ist Merz? Sind die demokratisch gewählt?
Ich würde sagen, die Mehrheit, die Trump bei seiner Wahl gehabt hat, ist ein bisschen größer als die von Macron.
Was macht das für einen Unterschied? Noch hat,
dass die demokratische Legitimität
etwas brüchiger ist. Überhaupt nicht. Also die Mehrheit von Macron war überwältigend. So.
Aber die, also die jetzt, jetzt hängen... Ja, nein, also das,
Herr Köppel, Herr Treichler, wir nähern uns schon unserem Sendungsende. Und deswegen, ich glaube, wir müssen danach weiter diskutieren. Ich möchte nur festhalten, zu welchem Preis dieser Frieden geschlossen werden soll, da gehen hier die Meinungen auseinander. Und ich fürchte, wir werden das auch in der nächsten Stunde nicht klären können. Ich sage jetzt einmal, danach kann man gern weiter diskutieren. Danke fürs Kommen. Herr Brandstätter, nein, Sie hatten das erste Wort und jetzt habe ich das letzte und sage danke, wir diskutieren hier weiter. Jetzt ist die Sendezeit zu Ende. Ich sage danke für den Austausch dieser Argumente und dass Sie hier bei uns waren. Ja, und ich hoffe, Sie konnten sich zu Hause Ihr eigenes Bild machen von uns allen hier. Danke fürs Zusehen, danke fürs Mitdebattieren auf debatte.orf.at. Trotz allem wünsche ich Ihnen eine gute Nacht und vor allem einen guten Start in die neue Woche. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.